Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. Mit seinem ersten Roman überraschte Clemens Mayer vor 4 Jahren die Literaturwelt. Ungeschönt erzählte er von Jugendlichen, die sich in Leipzig nach der Wende mit Autoknacken, Saufen und Fäusten durchs Leben schlagen. In seinem dritten sehr persönlichen Buch experimentiert Clemens Mayer mit neuen Formen. Gewalten, ein Tagebuch, ist ein Streifzug durch das Jahr 2009, der persönliche Erlebnisse und politische Ereignisse zusammenführt. Irin Grüter hat den Autor in Leipzig getroffen.
Die Innenstadt liegt hinter uns und Clemens Mayer wirkt ratlos. Der Versuch, ein Café aufzustöbern, in dem keine Musik läuft, wo wir unser Gespräch über sein neues Buch aufzeichnen können, ist gescheitert. Keine Bar, kein Hotel war bereit, für eine halbe Stunde den Hintergrundsound auszuschalten. Dafür sind wir in Leipzig herumgekommen und Clemens Mayer zeigt seine Stadt mit Stolz. Hier ist er aufgewachsen, hier findet er seine Stoffe, hier spielen die meisten seine Geschichten. Sein Weg zum Schreiben verlief ungewöhnlich. Nach dem Abitur jobbte er auf dem Bau und als Wachmann. Er machte kurze Bekanntschaft mit dem Jugendknast und war selbst in einem ähnlich rauen Milieu unterwegs wie viele seiner literarischen Figuren. Heute ärgert ihn nichts mehr, als mit ihnen gleichgesetzt zu werden, denn längst ist er im Literaturbetrieb angekommen. Wie viele deutschsprachige Autoren der jüngeren Generation studierte er am renommierten Leipziger Literaturinstitut. Und dort, in einer früheren Villa abseits des Zentrums, finden wir endlich einen ruhigen Raum. Das Studentencafé ist leer, vor uns liegt sein neuester Band »Gewalten – ein Tagebuch«. Ein irritierender Untertitel, denn wie ein Tagebuch wirkt dieser Text auf den ersten Blick nicht.
Das Pferd ist ohne Reiter. Es galoppiert mit den anderen Pferden, bleibt in dem Pulk, weiß nicht, was es sonst machen soll. Galoppiert im Vorderfeld, pilotenlos, den anderen folgend, die von ihren Piloten angetrieben werden, Mensch und Tier verschmelzen, die bunten Renntrikots und Kappen und die braunen oder schwarzen Leiber der Pferde, 1500 Meter, und nur dieses eine, Superstar, Wallach, entmannter Hengst also, auf sich als Tier allein gestellt.
Eine Passage aus Gewalten, ein Tagebuch, gelesen von Clemens Mayer. Er schlägt in seinem neuen Buch nicht den intimen Ton an, den man von einem Tagebuch erwarten würde. Die 11 lose verbundenen Kapitel klingen, zumindest in meinen Ohren, wie klassische Erzählung. Darin schreitet der Autor das Jahr 2009 ab. Er geht von persönlichen Erlebnissen aus und verquickt sie mit dem Tagesgeschehen, überlagert Privates und Politisches. Ein Hund stirbt, eine neue Regierung tritt an, Spieler verlieren ihr Geld und Pferde ihre Reiter. Für Clemens Mayer sind es nicht einfach Erzählungen, für ihn deutet der Untertitel in mehrere Richtungen.
Dieses Ein-Tagebuch ist für mich der Versuch, ein neues Genre zu schaffen, was natürlich auch Elemente des Tagebuches, also Elemente der Berichterstattung über einen bestimmten Zeitraum beinhaltet. Und gleichzeitig aber auch der Gattung des Romans und der Gattung der Erzählung dennoch nahe ist. Aber es wäre für mich nicht richtig gewesen, da Erzählungen drunter zu schreiben. Das wäre das Einfache gewesen, auch für den Markt. Denn so liest man ein Tagebuch und es ist gleichzeitig auch ein Rätsel für den Leser. Ist es jetzt wirklich ein Tagebuch? Es ist ein Tagebuch, es ist aber auch kein Tagebuch.
Was spezifisch dann macht das Tagebuchhafte aus?
Das Spezifische ist, dass alles im Zeitraum des Jahres 2009 spielt. Wir haben einen Ich-Erzähler, der meistens Clemens Mayer heißt, der sich durch dieses Jahr 2009 bewegt und an bestimmten Ereignissen des Jahres 2009 abarbeitet. Es ist immer ein bestimmter Zeitpunkt, zu dem die Geschichte, zu dem das Kapitel, in dem die Erzählung spielt. Und wir haben viele prägnante Ereignisse des Jahres 2009, die hier beschrieben werden. Wir haben den Amoklauf von Winnenden, wir haben die Bundestagswahl mit der schwarz-gelben Machtübernahme, wir haben den zumindest in Leipzig und auch in Deutschland sehr in der Öffentlichkeit gewesenen Mordfall, Sexualmord an einem kleinen Mädchen hier in Leipzig. Es kommt auch Guantanamo vor, es kommen verschiedenste Sachen vor und es mischt sich aber immer mit den privaten Ereignissen, mit den privaten Gewalten des Jahres 2009 des Autors, beziehungsweise der Figur, der Kunstfigur Clemens Mayer.
Das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, dieses Kunstfigur-Ich und das persönliche Ich. Es ist ja ein Experiment, was ziemlich weitgehend ist, dass man ein Buch Tagebuch nennt und dann in Ich-Form zum Beispiel in einen Amokläufer hineinschlüpft. Warum haben Sie diese Form gewählt? Was bietet die?
Na, die Form ist für mich offen. Also ich kann eben, und das kann ich in Erzählungen, so wie ich Erzählungen verstehe, wie ich sie bisher geschrieben habe, nicht machen. Ich kann die Texte öffnen, den Influenzen, die das Jahr 2009 durchdringen. Pressetexte, Medien, Zitate, Stimmen, Überschriften, Schlagwörter. All das kann ich sozusagen reinbringen. Ich kann die Geschichten öffnen. Hin und wieder gerät die Position des Autors in die Geschichten mit hinein. Ich kann so etwas erfinden wie ein Computerspiel namens German Amok, wo ich mich in der Rolle eines Amokläufers befinde und dieses Spiel spiele. Und die Aufgabe ist es, in Schulen einzudringen und dort so viele Leute wie möglich zu töten. Im Prinzip winnend virtuell. Und das hat mir Freiheiten gegeben, die ich möglicherweise so in einer Erzählung oder in einem Roman nicht gehabt habe oder hätte. Es ist ein permanentes Interagieren auch mit bestimmten Dingen, die in dieser Zeit passiert sind.
Diese Bezüge zu tatsächlichen Ereignissen, Sie haben selbst gesagt, Sie haben Schlagzeilen zum Teil hineingeschnitten. Waren es oft Zeitungsberichte, Dinge, die in den Medien rapportiert wurden, die den Anlass gaben zum Schreiben?
Es ist ein bisschen profaner alles noch gewesen. Ich habe 2008 von einer Stiftung die Anfrage bekommen, ob ich ein Stipendium annehmen möchte. Natürlich möchte man aber, dann war ein Aber dabei. Bitte schreiben Sie über das Jahr 2009 einen Text. Das ist verbunden mit diesem Stipendium, ein Auftrag, ein Tagewerk. Ich habe aber vollkommen freie Hand gehabt. Und also ich habe das dann angenommen, weil ich dachte, okay, das ist eine Chance. Und so gehst du natürlich durch das Jahr 2009 mit ganz anderen Augen und suchst im Prinzip und eben auch aus Zeitungsmeldungen, aus Presseberichten, aus Tagesschauen, die für dich relevanten, also für mich als Autor relevanten Geschehnisse zusammen und eben natürlich auch im Privatleben. Aber das Entscheidende war, das als Anlass zu nehmen, also die Presse, also die Influenzen, sage ich immer, des Jahres 2009, ist es ja keine Chronik, es ist eben kein Tagebuch. Ich zertrümmere das alles mit einer Art großen Vorschlaghammer und setze es neu zusammen, um dann sozusagen nicht die Realitäten des Jahres 2009 abzubilden, sondern einen Mythos des Jahres 2009 zu erschaffen. Also man sieht schon, es hat sich unglaublich viel bewegt.
Was, ein gewaltsames Jahr? Oder woher kommt dieser merkwürdige Titel? Man kennt das Wort Gewalt ja nur im Singular. Gewalten, das kennt man von Naturgewalten. Wie kommt dieser Plural in den Titel?
Naja, ich wusste anfangs noch nicht, in welche Richtung das geht. Dann gab es ein paar Indizien, ein paar Dinge, die passierten, die sich verschoben in meinem Leben, der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und dann begann die Idee zu reifen, einen Kosmos zu erzeugen, der die verschiedensten Gewalten des Jahres 2009 in sich vereint. Also mit unter Gewalt natürlich erst einmal auch die physische Gewalt, dann die psychische Gewalt, dann selbst sowas Profanes wie Zufall, wie Krankheit. Wer wird krank, wer wird nicht krank, wer kriegt Krebs, wer kriegt nicht Krebs, woran liegt das? Also die Gewalten sozusagen im Plural, weil es auch ein Versuch ist herauszufinden, welchen Einflüssen, welchen Gewalten letztendlich auch ist der Mensch unterworfen. Also wie geht man durchs Leben und denkt sich, alles läuft wunderbar, aber in Wirklichkeit ist man ständig in einer Art Mühle gefangen. Und es ist auch letztendlich teilweise in meiner Empfindung wie die Naturgewalten. Also plötzlich tun sich Brüche auf in der Gesellschaft, im Privaten, in der ganzen Welt im Prinzip.
Wenn man sich so einen Auftrag setzt, dass man eben das Zeitgeschehen sehr direkt aufnimmt in Erzählungen, ist ja dieses Überrolltwerden vielleicht auch ein Stück weit mit drin. Also man kann nicht, ich nenne das jetzt mal, schwanger gehen mit einem Stoff lange Zeit. Ist das eine Schwierigkeit oder ist das einfacher, wenn man so nah dran ist?
Beides ist gleichzeitig eine absolute Schwierigkeit gewesen, aber gleichzeitig gab sozusagen der Takt, der Rhythmus, die Schnelligkeit, auch die Ästhetik auf eine gewisse Art und Weise schon vor. Also ich hatte eben die Dinge, die passiert sind, und dann hatte ich nicht viel Zeit, sie zu literarisieren, sie zu formen und dann letztendlich sie zur Sprache zu machen und aufzuzeichnen. Also diese drei Prozesse, man hört etwas, man sieht etwas, man erlebt etwas, dann nimmt man es, man formt es und verändert es und literarisiert es, mythologisiert es. Und dann machst du es zur Sprache. Diese drei Prozesse waren unglaublich dicht beieinander. Es war mir sehr nah, dieses Buch im Entstehen, und ich habe sehr viel hineingelegt, auch von mir privat, also natürlich in einer veränderten, literarisierten Form. Aber ich musste mich sehr weit öffnen, um Dinge aus mir rauszulassen und auch gleichzeitig Dinge an mich heranzulassen.
Wie Clemens Mayer das Persönliche, Tagebuchhafte verfremdet und literarisch anreichert, das zeigt das vierte, sehr musikalische Kapitel aus Gewalten, ein Tagebuch. Darin will der Erzähler aufs Land fahren, er sucht nach einer Kindheitslandschaft, als er auf dem Bahnsteig auf einmal seinen Namen hört. Er will diese Stimme nicht hören, er läuft weiter, flüchtet in eine Bar am Hauptbahnhof und bestellt sich ein Bier. Doch da sitzt am Nebentisch schon der Freund, zu dem die Stimme gehört, und beginnt von alten Zeiten zu reden, von Frauen, Fußball, von seinen letzten Tagen im Krankenhaus. Erst nach und nach wird dem Leser klar, dass dieser Freund nicht mehr am Leben ist und dass das schlechte Gewissen den Erzähler quält, sich nicht genügend um ihn gekümmert zu haben. Die Toten suchen ihn heim, die Stimmung kippt ins Surreale, die Bar wird zum Tor zur Unterwelt. Clemens Mayer liest den Schluss aus dem Kapitel »Auf der Suche nach dem sächsischen Bergland«.
»Du hättest noch öfter kommen können«, ruft er mir hinterher. »Ich habe noch fast 10 Tage gelebt danach. 10 Tage!« Und da ist er wieder, sein Stolz. »Schreib eine Ode, Clemens, einen Hymnus, wenigstens ein Gedicht, aber ich bin nur müde. Ich habe sogar noch Torte gegessen.« Und da schauen sie alle auf mich in dieser Kneipe, als ich an der Tür stehe. Kleine Mädchen, aufgedunsene Männer, alte Frauen, denen die Köpfe zittern wie zu große Tulpen auf einem zu dünnen Stiel. Ein Mann trägt ein zu knappes München-T-Shirt. Das kann kaum die Hämatome aus seiner Haut verdecken. Blutig ist's auch noch aus seiner Nase. Und da rufen sie alle in einem schrecklichen Chor, Luigi Nono, der Chorus der Verdammten, dass meine Kleidung zu knistern anfängt wegen der Gänsehaut darunter. Ein Gedicht zum Abschied, Mr. Mayer, ach doch, nur ein einziges kleines Gedicht. Und da stelle ich mich wieder in Richtung Raum, hebe die Hände beschwichtigend. Eine Spielkarte fällt aus meinem Ärmel. Nun denn, wenn ihr meint, und ich beginne, habe ja nur eins geschrieben, das ich im Kopf habe über die Jahre. Memoiren eines Heimkinds beginne ich. Schweigendes Nicken, leises Grummeln. Hört, hört! Ich hab eine Hummel. Ich hab sie dressiert und sie lockt gräuliche Spinnen in die eigens dafür aufgestellten Fallen. Eine ganz prima Hummel hab ich. Und als der Applaus losbricht, auch das kleine Mädchen klatscht in die Hände, war da nicht eben noch ein zweites kleines Mädchen neben ihr, gehe ich. Ich muss mich nicht umdrehen. Weiß, dass er winkt, weiß, dass er vielleicht nicht winkt, weiß, dass er mir immer noch etwas böse ist, weiß, dass er weiß, dass ich unsere Freundschaft nie vergessen habe, weiß, dass es keine Regeln gibt in den Momenten des Abschieds und des Sterbens. Ich laufe die Treppe runter. Es ist Vormittag, die Halle unter mir ist lichtdurchflutet. Zu den Türen kommt es ein und durchs Glasdach. Beim Friseur ist viel Betrieb, Scheren, Hände, Haare. Straßenbahnen und Busse, die Haltestelle vorm Bahnhof voller Menschen, Tüten, Taschen, Hunde, Bettler, dicke Frauen, Mandy und Kevin, Taxis, so viele Taxis, junge Mädchen, die Zigaretten rauchen, Uniformierte von den Verkehrsbetrieben, Telefongespräche, Gesprächsstrahlungen, klappernde Münzen im Fahrkartenautomatenschacht. Eine Schande, so früh betrunken zu sein. Wir fahren, wohin wir fahren. Das ist von Jurik Becker. Der letzte Satz aus Jakob der Lügner, so glaube ich zumindest, ein schöner Satz. Ich führe Selbstgespräche zwischen den vielen Menschen, das mache ich oft, bin ständig am Grummeln und Murmeln, Formeln, die mich durch die Koordinaten führen, wenn ich unterwegs bin. Ja, so ist das eben, oder nun ja, was will man da schon machen, und ach, weißt du, die Dinge sind, wie die Dinge eben nun mal sind, oder nach all den Jahren, und wenn du mich fragst, weißt du, gar nicht so einfach das alles. Und dann fahren wir, wohin wir fahren. Und dann, um die Dinge, die nun mal sind, wie die Dinge eben sind, zu forcieren, als dann in der Kapelle das Handy von Bukowski klingelt, der sieht nämlich so aus mit seinem grauschwarzen Vollbart, ist ein Freund von BB und auch von LB, der ja Bukowski-Fan ist. LB ist nicht gekommen, will allein Abschied nehmen, hat Angst, dass er durchdreht, wenn er da die Reste sieht. Und was hat dieser Mensch für einen Klingelton? Schemmi Schweine, Schemmi Schweine, dudelt da aus seinem Handy. Da denke ich und erwarte es fast, dass B.B. aus seinem Sarg steigt, denn er ist wie ich und wie L.B. ein Chemiker. Um Bukowski anzuspringen wie ein Pitbull, aber dann sehe ich die kleine Urne zwischen all den Blumen. Lange laufen wir dann, der Karren mit den Blumen und der Urne vornweg geschoben von Friedhofsmenschen, schmale Wege zwischen den Steinen, wieder und wieder kreuzen wir die Hauptstraßen dieser Stadt aus Stein und Bäumen. Ich will nicht wissen, wann wir da sind, um uns um das Loch zu formieren, Asche in die Tasche und Staub unterm Laub. Und weit weg, hinter den Bäumen, im Mittagsdunst dieses Juli 2009, Berge.
Reales und Surreales strömt wie in einem Albtraum zusammen im Kapitel »Auf der Suche nach dem sächsischen Bergland«. Der Erzähler glaubt, den längst verstorbenen Schriftsteller Bukowski bei der Beerdigung des Freundes zu sehen, und auf seinem Handy klingt der Slogans der feindlichen Hooligans, die auf den DDR-Fußballclub Chemie Leipzig schimpfen. Am Ende ist eine Epoche vorbei, der Freund begraben und die Erzählung kommt in der Gegenwart an. Bis Clemens Mayer die Sprache, die Form für diese Erzählung gefunden hatte, saß er einige Nächte am Schreibtisch.
Das Ringen um die Form war sehr, sehr, sehr lange da. In diesem Falle war es so, dass eben tatsächlich der Tod eines Freundes anstand und ich das aber auch schon länger wusste, dass er sterben wird, eigentlich im Prinzip schon fast ein ganzes Jahr lang. Und da war mir also relativ schnell klar, hier kommst du nicht weit mit dem Protokoll oder mit der Chronik, sondern hier musst du etwas machen. Und tatsächlich träumte ich damals immer von dem Bergland um die Stadt, das sächsische Bergland, was überhaupt nicht existiert. Oder beziehungsweise irgendwo anders, viel weiter weg existiert. Also zumindest nicht in Kurzzeit erreichbar ist. Um die Stadt ist alles flach. Leipzig liegt in einer Bucht, in einer Tieflandbucht. Und dann wusste ich schnell, dass es nur so surrealistisch funktionieren kann. Und begann aber dann natürlich zu formen und zu machen und zu feilen. Also das war eine Geschichte, an der ich lange gesessen habe. Das weiß ich noch.
Es kommt darin ja auch das Thema vor, wie bewältigt man mit Literatur die realen Ereignisse? Also es geht um das wohl am schwierigsten zu beschreibende, um den Tod. Und dann tritt der Ich-Erzähler als Literat und fast wie als Magier auf. Da fällt noch eine Spielkarte aus dem Ärmel und er rezitiert dieses sehr eigenartige Gedicht. Was ist das mit der Hummel?
Das ist ein Gedicht, das habe ich mal vor einigen Jahren geschrieben. Ich halte es für mein Bestes. Ich habe kaum Gedichte geschrieben. Ich habe eine Hummel, ich habe sie dressiert. Und sie lockt gräuliche Spinnen in die eigens dafür aufgestellten Fallen. Eine ganz prima Hummel habe ich. Das Ganze heißt Memoiren eines Heimkinds. Nun bin ich nie im Heim gewesen, um das gleich mal richtig zu stellen. Aber ja, das wird eben zitiert, so quasi auch, es ist ja auch eine Banalität eigentlich. Also so ein banales Gedicht quasi zu zitieren im Augenblick des Abschiedes für immer, das ist natürlich, trägt natürlich auch etwas in sich. Also es geht ja auch um die Ängste, die gräulichen Spinnen, die in die Ecken gelockt werden, mit Hilfe einer dressierten Hummel, also vollkommen absurd eigentlich. Ja.
Also war es eine gute Kraft und hat ein Gegengift gegen das, was da so andrängt.
Ja, genau, sozusagen ist es auch natürlich ein Zauberspruch, um sich zu sagen, auch zu lösen, denn die wollen ihn ja gar nicht loslassen, da die Leute. Bitte noch ein kleines Gedicht, wollen sie irgendwie noch absurderweise hören, der Chorus der Toten sozusagen. Und dann bringt er das eben. Und dann ist sozusagen der Bann auch gebrochen und er kann gehen.
Scheint da etwas sehr Paradoxes zu sein, mit der Literatur sich der Wirklichkeit anzunähern. Und öfters mal wird ja auch zitiert, also in der Stelle, die Sie gelesen haben, kam jetzt ein Satz von Jurek Becker vor, der geistert noch durch andere Erzählungen durch. Wir fahren, wohin wir fahren, wir wissen offenbar nicht so ganz wohin. Und da es nun ein Buch ist, was sich sehr stark mit dem Jahr 2009 beschäftigt, würde mich interessieren, ist das so ein Lebensgefühl, was Sie im Moment umtreibt, nicht zurecht zu wissen, wohin das ganze Schiften steuert?
Naja, 2009 herrschte natürlich eine große Unsicherheit. Die Wirtschaftsimperien wankten und brachen teilweise zusammen. Es ist jetzt ja wieder so, wenn jetzt diese Griechenland-Sache jetzt gewesen, also 2009 gewesen, hätte ich natürlich auch drüber geschrieben. Ja, 2009 war sicher ein Jahr der Unsicherheit, die viele Menschen spürten. Es begann sich etwas zu wenden. Die Zeit änderte sich noch einmal, wo man immer dachte, es geht. Abgesehen von den Einschlägen der Kriege und terroristischen Aktivitäten, die es seit 2001 ja vermehrt gibt. Es geht ewig, quasi ewig so weiter mit dem System. die sich da so etabliert haben. Das Geld regiert sich selbst, die Wirtschaft regeneriert sich und regiert sich immer wieder selbst. Und plötzlich kam dieser Bruch. Und plötzlich merkte man, wenn es ganz schlecht läuft, bricht das alles zusammen. Andererseits begreift es sowieso keiner, weil es alles nur auf dem Papier ist. Und dann ist man ja auch schon in der Literatur, sieht es ja auch alles nur auch auf Papier quasi. Aber da habe ich natürlich, dann kam ich also auch nicht drum herum. Und so strahlen natürlich viele Texte auch ein Wandern, ein Meandern, eine Ziellosigkeit, eine Suche heraus. Viel wird gereist. Überall bricht sozusagen das Chaos auch durch. Die Zahlen spielen eine Rolle. Monitore mit unendlichen Zahlenreihen scheinen die Hauptstadt Berlin und damit auch das Land zu regieren.
Wenn Clemens Mayer das Private und das Politische überlagert, dann lässt er die Motive für sich sprechen. In der Erzählung Tribünen geht er von privaten Leidenschaften aus, er beschreibt verschiedene Formen des Glücksspiels, das Geschehen auf einer Rennbahn, im Fußballstadion und in der Spielbank. Untergründig geht es um gesellschaftliche Zustände, um Brot und Spiele, Geld aus Plastik, angehäuft im Spielcasino, um Spieler, die ihrem Einsatz nachhecheln, Pferde, die ihre Reiter verlieren und Märkte, ihre vermeintliche Sicherheit.
Wir sitzen auf der anderen Seite der Bahn, auf der Tribüne, ein Stück neben uns, in einem abgesperrten Teilbereich, der Rennkommentator auf einer Art kleinem Balkon. Ein riesiges Fernglas vor seinem Gesicht, mehrere Mikrofone vor ihm und wir hören seine Stimme nicht aus seinem sich pausenlos bewegenden Mund, sondern scheinbar etwas zeitverzögert, um eine tausendstel Sekunde. Aber das kann nicht sein, das wäre doch nicht wahrnehmbar. Aus den zahlreichen Lautsprechern unten auf der Wiese, zwischen Tribünen und Bahn, die fast alle auf uns gerichtet sind. Völker höret die Signale. Superstar reiterlos geworden, direkt nach dem Start. Vor ihm Prachomius in zweiter Position. Orange Sky dicht auf. Vorne hat immer noch 4Pro mit einer Länge das Kommando. Wir sind ruhig, ganz ohne Fieber. Beobachten, wie das Feld in die Zielgeraden einbiegt. Superstar immer noch hinter den ersten beiden galoppierend. Läuft sein verlorenes Rennen weiter und bis zum Schluss. Und auch für uns ist es verloren. Seit der Jockey fiel und sich nicht halten konnte, als er mit Superstar aus der Startbox brach, der Knall der aufspringenden Türen wie ein Startschuss. Bereit, dieses Rennen für uns auf 1 oder 2 oder 3 zu beenden? Wir hätten nicht mal einen Sieg gebraucht, aber ihr habt's uns schon auf den ersten Zentimetern versaut. Nein, wir sind ruhig. Dieser Zwischenfall wird unsere Planung, Berechnung und unser Glück nicht zu sehr beeinflussen. Erstes Rennen, knapp 30 Euro im Topf, eher in der Kloschüssel jetzt. Eine Kombinationswette, Dreier-Einlauf, aber noch 7 Rennen offen. Halle, Saale, 22. August, die hellen Plattentürme der Neustadt hinter den Bäumen.
Vielen Dank, das war jetzt der Anfang aus der Erzählung Tribünen, die auf der Rennbahn spielt. Und mir kam das vor, als würden Sie damit was über Gesellschaft erzählen, mit dieser Geschichte, die anfängt mit dem Satz, das Pferd ist ohne Reiter.
Ja, also es greift natürlich auch trotzdem, obwohl es sozusagen auf der Rennbahn spielt und von einigen Leuten sicher nur als Genre aufgefasst wird. Der zweite Teil der Erzählung spielt in einem Fußballstadion und unten auf dem Rasen vor diesem Stadion gibt es Randale und Polizei rückt ein, die Fans bekriegen sich, es entsteht quasi aus Brot und Spiele, es entsteht ein Krieg und im ersten Teil ist es eben der Wahnsinn der Zahlen, der Gewalten. Es heißt auch in einem Satz, die Zahlen sind das gefährlichste aller Gifte, denen also ich und der Begleiter, die dort auf dieser Bahn sind, auch unterliegen. Und natürlich dieser Makro-Mikrokosmos der Rennbahn da zeigt natürlich auch irgendwo einen Zustand.
Dieser Vorgang des Spielens, des Wettens und sich den Zahlen überlassen und dann auch in so eine Art Aberglaube eintauchen, warum hat das so einen Sog, der einen nicht mehr loslässt?
Naja, also ich muss sagen, dass ich selbst diesen Sog nicht so sehr verfallen bin. Das ist mich natürlich trotzdem interessiert. Natürlich denkt man immer, das System ist zu überlisten. Das denkt jeder Spieler. Wir überlisten das System. Es gibt eine Möglichkeit. Wir verlieren nicht, wir haben es im Griff. Und wenn wir verlieren, sind wir nur dabei, das System auszuspähen und etwas vorzuinvestieren, was wir uns später zurückholen. Das ist natürlich interessant, jetzt sich diesem Wahn einmal für eine Geschichte beziehungsweise eben für eins dieser Kapitel, für mehrere dieser Kapitel zu unterwerfen.
Und das erinnert jetzt auch ein bisschen an Börsengeschehen. Haben Sie das auch im Hinterkopf gehabt?
Das kann man da sehr mit gutem Gewissen reinlesen. Denn natürlich ist ein Rennbahnvorgang eine Spekulation. genauso wie an der Börse, nur dass es ein Rennen ist natürlich weniger kalkulierbar, aber die Vorgänge in einem Spielcasino, was ja auch noch vorkommt, also was ja auch nur letztendlich auch für etwas steht, vor allen Dingen in der Stadt H, der Stadt Hannover, eine ehemals wirklich sehr reiche und von Politik Filz durchzogene deutsche Landeshauptstadt, aus der Schröder zum Beispiel kommt oder dort, bis jetzt dort regiert hat, ja, und dort immer noch wohnt und die Rennbahn eben auch so als Ort. Nun steht das natürlich für etwas, ja, und am Ende kann man natürlich nur verlieren.
In der zweitletzten Geschichte, wo Sie ja sehr nah an der Politik dran sind, da geht es um den schwarz-gelben Regierungswechsel im November. Da schien mir auch, da machen Sie sich lustig über die ganze Geschichte. Da bezieht der Erzähler eine Position, wo er sagt, okay, und nun trage ich nun auch Krawatte und natürlich stehe ich jetzt drüber über diesem humanistischen Multikulti-Versuch, ist ja eh alles gescheitert. Ist das so die Diagnose der Nation gerade?
Ja, es ist natürlich auch ein bisschen überspitzt, ein bisschen ironisch, ein bisschen provokant auch. Gleichzeitig ist, man wird quasi so zum Anti-Gutmenschen, wenn man so sagen kann. Aber das ist natürlich eine Suche nach dem Zustand. Lieber mal richtig reinhauen oder zu tief graben oder zu provokant sein, als gar nichts in der Richtung zu unternehmen.
Ich möchte noch eine allerletzte Frage stellen und die betrifft den Umschlag des Buchs, weil der nämlich in der Erzählung angesprochen wird. Ja. Ist es wirklich ein Bild, das bei Ihnen zu Hause hängt?
Ich möchte es kaum sagen, sonst wird man es mir vielleicht stehlen wollen. Es ist in meinem Besitz, ja. Es ist in der Sammlung Meyer. Es hat ein befreundeter Künstler, Paula Hammer, sehr guter Mann, hier in Leipzig an der berühmten HGB studiert. Und der hat das geschaffen. Von ihm habe ich einige Bilder. Ein sehr schönes Bild.
Das Bild zeigt eine Art Universum, Blick ins Universum mit lauter Sternpunkten und auf jedem Punkt steht, wenn auch in winzig kleiner Schrift drauf, Aua. Ist es das, was Sie suchen, die Schmerzpunkte?
Zumindest für dieses Buch. Zumindest ist das etwas, was mich immer interessiert, dorthin gehen, wo es wehtut, die Seiten auszuloten, wo eher das Dunkle vorherrscht oder wo eher nicht die gesellschaftsfähigen Gesellschaftsentwürfe stattfinden. Das ist etwas, was mich interessiert. Nun ist das ja auch ein riesiges Universum und es wäre dumm, wenn Leute behaupten würden, der macht ja immer nur dasselbe. Ich bin weder ein Unterschichtsautor, der sich irgendwelchen Sachen verpflichtet fühlt, wo ich meinen Acker habe und wo ich meinen Tagebau habe, in dem ich schürfe. Das kann überall sein, aber mich interessieren bestimmte Dinge, bestimmte Dynamiken, bestimmte Vorgänge. Aber dass das eine große Bandbreite ist, das hat, glaube ich, das Buch Gewalten durchaus jetzt gezeigt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.